No, to.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, und dabei vom DLF ist Matthias von Hellfeld. Hallo.
Sei gegrüßt.
Thema heute: Sarajevo, beziehungsweise 30 Jahre Bosnienkrieg. Ja. Klingt so, als würde der seit 30 Jahren dauern, ist auch nicht schön. Vor 30 Jahren, also 1992 hat der Bosnienkrieg angefangen. Aber eigentlich waren es ja die Bosnienkriege, oder?
Na, es waren die Jugoslawienkriege, nicht nur um Bosnien, weil am Ende des Krieges, wir erinnern uns, das war das Friedensabkommen von Dayton, wurde der Staat Bosnien-Herzegowina, den es heute noch gibt, mit sehr vielen Konflikten beladen, wurde also sozusagen wieder ins Leben gerufen, nachdem er 1992 auch schon bestand, aber eben von den Serben nicht akzeptiert wurde, die einfach auf dem Wege des Krieges das alte Jugoslawien unter serbischer Hoheit zusammenhalten wollten. Und dieser Krieg, der uns ja bis die gesamten 90er Jahre belastet hat, der zeigt eigentlich die Geschichte des Balkans sozusagen komprimiert noch einmal. Und zwar, wir haben dort massive ethnische oder nationale Konflikte, weil auf dem Balkan, ich lese jetzt vor, leben Albaner, Bosniaken, Bulgaren, Griechen, Kroaten, Madjaren, Mazedonier, Montenegriner, Rumänen, Serben, Slowenen und Türken. So, und diese vielen verschiedenen Ethnien und Nationalitäten, die sollen also auf diesem relativ kleinen geografischen Raum zusammenleben. Und das Zweite, was extrem schwierig ist: Die einen sind Christen, die anderen sind orthodoxe Christen, die dritten sind Moslems. Und damit hast du religiöse Konflikte als zweite Ebene. Mhm. Und du hast als dritte Ebene politische Konflikte, weil die Serben aus der Geschichte heraus, wir erinnern uns, 1389, die Schlacht am Amselfeld, die war im Kosovo. Mhm. Ja. Dort haben sich also die Serben heldenhaft geschlagen, obwohl sie die Schlacht verloren haben, sie haben heldenhaft geschlagen, um den Balkan zu verteidigen gegen die Muslime. Und daraus leiten sie, und wir haben das noch in Erinnerung, oder wer es nicht weiß, der möge es sich angucken bei YouTube. Slobodan Milosevic hält 1989 auf dem Amselfeld eine Rede, die ist derartig serbisch-nationalistisch, dass also alle Albaner und alle Montenegriner und Bosniaken, die zu der Zeit im großen Raum des ehemaligen Jugoslawiens gelebt haben, Angst und Bange gekriegt haben. Mhm. Das ist ja vollkommen klar, weil da war ein Machtanspruch definiert. Im Grunde genommen Großserbien.
Der ist ja immer noch, also ich meine, was gerade in der Republika Srpska abgeht, die Serben in Bosnien-Herzegowina versuchen immer noch auf irgendeine Art und Weise ja so eine Hegemonialmacht zu werden oder zumindest den Anspruch zu erheben. Das wird ihnen natürlich nicht gelingen langfristig, aber ja.
Naja, also es ist auf jeden Fall, der Konflikt ist da, und aus diesem politischen gibt es natürlich auch einen sozialen Konflikt. Es gibt unglaublich große Einkommensunterschiede auf dem Balkan, und es gibt das vierte Problem, dass alle Mehrheiten, irgendwo gibt es die Mehrheit der Albaner, der Bosniaken, der Bulgaren und so weiter, die sind woanders, also in den Territorien der anderen, eine Minderheit und wollen dort autonome Minderheitenrechte. Und damit hast du ein Gewirr von Problemen, dass du verrückt wirst. Also du bist, das ist im Grunde genommen unauflösbar. Mhm. Und ich habe lange Zeit die Meinung vertreten, der Balkan ist der Nahe Osten Europas, weil ich einfach gesagt habe, wie willst du das lösen? Du kannst ja nicht sagen, alle Albaner siedeln jetzt, egal wo sie gerade sind, in den Kosovo. Oder alle Bosniaken, egal wo sie sind, siedeln nach Bosnien-Herzegowina und so weiter. Das geht nicht.
Nee, sowas lässt sich mit einer robusten Verfassung lösen, aber der müssen sich dann auch alle unterwerfen, und das werden zum Beispiel in der Republika Srpska die Serben nicht tun, zumindest nicht deren Anführer Dodik im Moment, ne?
Genau, aber also, da siehst du mal die Rolle von Tito. Da werden wir sicher auch gleich noch drauf kommen müssen, weil der diesen Konflikt natürlich auch gesehen hat und ihn wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, klein gehalten hat. Und wenn wir die Geschichte des Balkans uns angucken und sagen, wie ist das eigentlich alles entstanden, dann sieht man, dass eben seit, ich weiß nicht, 500, 600 Jahren diese Region unter wirklich massivem Druck gestanden hat. Sie waren islamisch durch das Osmanische Reich, sie waren christlich-orthodox durch das alte Byzantinische Reich. Sie waren geprägt sozusagen aus den jeweiligen Krankheiten ihrer Vormächte. Also das untergehende Byzanz war genauso prägend wie das untergehende Osmanische Reich. Du erinnerst dich, der kranke Mann am Bosporus.
Ja.
Und in dem Moment, wo also solche Vakuumsituationen entstehen, versuchen andere hineinzustoßen. Das waren die Russen teilweise, das waren die Türken, die also versucht haben, den Bosporus unter ihre Fittiche zu kriegen. Das waren natürlich auch die Serben, die aus der eben erwähnten Schlacht am Amselfeld ihren Machtanspruch abgeleitet haben. Und zu all dem kommt dann am Ende des Ersten Weltkrieges, wir haben ja schon mal über den Friedensvertrag von Versailles gesprochen. Das ist nur einer von mehreren Friedensverträgen, weil die alliierten Sieger gesagt haben, wir haben einmal das Problem mit den Deutschen. Das machen wir in Versailles.
Ja.
In dem von uns oder berüchtigt berühmten Friedensvertrag von Versailles. Aber wir haben auch das Problem, wie gehen wir eigentlich in Zukunft mit diesen riesen viel Völkerstaaten um? Also Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich.
Ja.
Die waren beide auf der Seite der Verlierer und sollten beide zerschlagen werden. Und dadurch entstand das Problem, dass Europa nach dem Ersten Weltkrieg in mehreren Verträgen, die bis Anfang der 20er Jahre verhandelt wurden, komplett neu geordnet wurde. Also Österreich-Ungarn wurde zerschlagen, das Osmanische Reich wurde zerschlagen. Wir erinnern uns, haben wir lange Sendungen darüber gemacht, dass der gesamte mesopotamische Teil des Osmanischen Reiches wurde so aufgeteilt, wie wir den Nahen und Mittleren Osten heute noch kennen, mit all seinen Problemen.
Sykes-Picot.
Wir sehen auf einmal erscheint das getrennte Österreich-Ungarn, also ein Ungarn und ein Österreich. Österreich bekommt ein Anschlussverbot an Deutschland, darf sich nicht mehr mit Deutschland vereinigen, obwohl es da sehr starke Kräfte gegeben hat. Und die restliche Türkei, die wird auf einmal eine Republik, und zwar unter Atatürk.
Ja.
Und damit hast du auf einmal eine, ich sag mal, demokratisch-republikanisch verfasste, laizistische Republik oder einen modernen Staat.
Mhm.
Und es wird das Königreich Jugoslawien gegründet, ebenso wie Rumänien. Das heißt, das erste Mal, dass der Begriff Königreich oder dass überhaupt Jugoslawien als Gesamtstaat, als gemeinsamer, eigenständiger Staat aufscheint, ist das Jahr 1922.
Mhm.
So, und da ist zwar jetzt das Königreich, das ist unstrittig, da gibt es auch einen König. Aber die Probleme, die wir eben gesagt haben, und die Minderheiten und die Mehrheiten und die unterschiedlichen ethnischen Konflikte und die sozialen Konflikte und die religiösen Konflikte, die bleiben alle erhalten.
Ja.
Alle.
Aber sie haben sich ewig nicht die Köpfe eingeschlagen.
Naja, aber doch, Königreich Jugoslawien wurde mehrfach verändert und umgebaut,
okay.
Bis es dann schließlich, ich sag mal, eine gewisse Zeit lang zur Ruhe gekommen ist. Und kaum war diese Ruhe eingekehrt, beginnt der Zweite Weltkrieg. Und während des Zweiten Weltkriegs marschieren die Deutschen nach Jugoslawien ein und halten dort eine wirklich sehr, sehr aggressive und restriktive Besatzungspolitik mit Mord und Totschlag aufrecht. Ja. Und dagegen entsteht dann Tito, der als Partisan da relativ erfolgreich gegen die Deutschen kämpft. Und der schwingt sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf und sagt, ich vereinige jetzt dieses Jugoslawien als eine sozialistische, nahezu Sowjetrepublik. Es war es nicht, aber eine jedenfalls dem Ostblock zugerechnete Form des Sozialismus. Und alle Grenzen sind nur noch Binnengrenzen. Und alles, was jeder an Außengrenzen hat, das ist sozusagen das Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und er hat dann probiert, den einzelnen Nationalitäten und Ethnien, ich sag mal, so etwas wie Teilautonomie zu geben.
Ja.
Also Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, die wurden sozusagen sowas wie unsere Bundesländer.
Ja.
Das kann man nicht richtig vergleichen, aber es ist tatsächlich so, dass das nicht mehr in dem Sinne diktatorisch war. Wir wollen jetzt Tito nicht in die Luft heben und sagen, das war ein toller Junge. Er hatte auch Konzentrationslager und Geheimpolizei und ähnliche Dinge. Aber er hat eben zu großen Teilen Dinge anders gemacht als in den anderen sozialistischen Staaten. Deswegen war Jugoslawien auch immer ein Teil privatwirtschaftlich.
Aha.
Deswegen konnten immer schon Westfirmen in Jugoslawien investieren und Firmen gründen oder Teilhaber an Firmen werden. Und deswegen war auch für uns als Studenten Jugoslawien durchaus ein Reiseland.
Mhm.
Also da konnte man durchfahren, das waren sehr nette Menschen, die waren sehr freundlich und es gab gutes Essen und Trinken, also alles war wunderbar.
Aber wie hat er das befriedet? Mit Gewalt?
Er hat eine föderative Republik gegründet, er hat ihnen Autonomierechte gegeben, er hat einfach die Zügel etwas lockerer gelassen und hat, ich meine, es gibt ja auch bei uns Unterschiede zwischen Bayern und Schleswig-Holstein.
Ja.
Die sind wirklich massiv, ja. So, und dadurch, dass die eben beide machen können, was sie wollen und wie sie es wollen, und nur in den großen Fragen gemeinsam agieren müssen, geht das. Das ist das Prinzip einer föderativen Republik. Und
das heißt, der Geburtsfehler nach Fall der Mauer war, dass Jugoslawien nicht eine föderative oder föderale Republik geblieben ist?
Ja, Moment.
Okay.
Also das ist das, was er 1945, was Tito 1945 gegründet hat.
Ja.
Und solange er der starke Mann war, hat er alle Konflikte, die es eben zwischen den sechs Teilrepubliken, die habe ich ja gerade genannt, also ich sage es nochmal, Slowenien, das sind ja alles eigenständige Staaten heute, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien, das ist heute Nordmazedonien. Also alles, all diese Teilstaaten und Teilrepubliken, die gab es damals auch schon. Und die haben alle, auch während der Tito-Zeit, nationale Eigenständigkeit eingefordert.
Mhm.
Und er hat das dadurch, ich sag mal, abgefedert, dass er ihnen halt gewisse Freizügigkeit gegeben hat, gewisse Autonomierechte eingeräumt hat, gewisse Eigenständigkeit, auch Unterschiedlichkeiten zugelassen hat. Und er hat den Einfluss der Religion zurückgedrängt. Das ist sowieso,
Sozialismus.
Das habe ich ja schon öfter gesagt, das ist sowieso ein Heilmittel für sehr viele Dinge,
ja.
Dass man einfach sagt, Religion ist eine wunderbare Sache für den Privatgebrauch. Solange du das privat machst, ist alles wunderbar. Aber wenn du anfängst, das zur Staatsräson zu machen, dann siehst du den, ja, die Saat des Krieges.
Ja.
Und das müssen wir verhindern. So, dann stirbt der Tito Anfang der 80er Jahre und es entbrennen sofort Nachfolgekämpfe. Und im Zuge dieser Nachfolgekämpfe...
Nachfolgekämpfe im Sinne von im Politbüro oder Nachfolgekämpfe im Sinne von zwischen diesen autonomen Regionen?
Nein. Leute versuchten, Titos Rolle zu übernehmen.
Okay.
Und das Ganze so zu lassen, wie es ist. Der ist, glaube ich, 1984 gestorben.
80.
Bitte?
80 sogar schon.
1980 gestorben. Mhm. Das heißt, das sind noch 10 Jahre. Jetzt überleg dir mal, im Jahr seines Todes ist in der unmittelbaren Nachbarschaft in Polen schon Solidarność am Werk.
Mhm.
Wir haben noch 9 Jahre oder sagen wir 10 Jahre, bis der gesamte Laden zusammenbricht. Und Tito hat es immer versucht, eine Äquidistanz herzustellen zwischen dem Westen und dem Osten. Also er war immer ein gern gesehener Gast im Kreml, aber sie waren auch genauso froh, wenn er wieder weg war. Und dann fuhr die nächste Runde, nach Wien. Also er war immer sozusagen auf beiden Staatsebenen, auf beiden Welten war er zugange. Und 84 beginnt die große Sowjetunion umgebaut zu werden durch Gorbatschow und dann dauert es noch 5 Jahre und der ganze Laden bricht zusammen.
Ja.
Es ist einfach alles vorbei. Und in diese Zeit fällt auch das Ende und der Zerfall der Jugoslawiens, der Republik Jugoslawien.
Das heißt,
und
der Zerfall Jugoslawiens hat schon 1980 im Grunde angefangen,
ja,
mit Titos Tod.
Ja, natürlich. Also Tito war eine charismatische Figur in der Zeit und viele Leute haben den richtig geliebt. Also er war derjenige, der das Ganze zusammengehalten hat. Und in dem Moment, in dem er stirbt und diese Figur eben weg ist, da beginnt der Zerfall Jugoslawiens, der dann letztendlich darin endet, dass alle diese Konflikte, die es immer schon gab, die unter Tito unter einem, ich sag mal, föderativen Mäntelchen gehalten wurden, aufgebrochen sind. Und jede dieser einzelnen Teilrepubliken auf einmal sich hinstellt und sagte, ich will aber autonom und eigenständig werden. Und dann kommt dieser serbische Nationalismus obendrauf, der, ich sag mal jetzt nicht unbedingt, doch, er hat schon gesagt, alle sollen zusammenbleiben und wir wollen das führen,
ja.
Aber der auf jeden Fall eine dominante, dominante Stellung über den anderen haben wollte.
Mindestens Hegemon, ja.
Genau, und die Teilrepubliken, die wollten das Gegenteil, sie wollten nämlich Unabhängigkeit.
Mhm.
So, und damit beginnen die Probleme, und zwar unter allen. Die Kroaten waren genauso aggressiv wie die Serben. Und wir haben dann noch das Problem der Albaner im Kosovo, das hatte ich ja eben schon gesagt.
Mhm.
Da ist die Frage sowieso, ob das überhaupt jeder zugehört hat. Das gibt's ja auch heute wieder und so weiter. Also es waren einfach massive Probleme. Und in dieser Zeit ist ist der Krieg um den Bestand Jugoslawiens begonnen worden. Und ein Teil davon war der Bosnienkrieg, also der Krieg um den Bestand von Bosnien und Herzegowina. Und der begann mit der Belagerung von Sarajevo im April 1992 und endete mit dem Friedensabkommen von Dayton im Winter 1995. Und in diesem Friedensabkommen, das im Übrigen zustande gekommen ist, weil der damalige Präsident, US-Präsident Bill Clinton, die Beteiligten 3 Wochen lang von der Außenwelt abgeschlossen hat und gesagt hat, ihr bleibt jetzt hier auf dieser Military Airbase und werdet so lange hier nicht rausgelassen, bis ihr ein Friedensabkommen unterzeichnet habt.
Das war heute auch unvorstellbar, dass der US-Präsident sowas macht, ne?
Ja, und das, also unterzeichnet worden ist das Abkommen von Serbien, also von Milosevic, von Bosnien-Herzegowina und von Kroatien. Das heißt, die drei sozusagen, die um Bosnien-Herzegowina herumliegen, oder die beiden und Bosnien selber, haben unterschrieben und akzeptiert, dass Bosnien-Herzegowina unabhängig vom restlichen Jugoslawien als eigener Staat bestehen bleibt. Mhm. Jugoslawien, das gab es damals als Name noch, erkannte das
Rest-Jugoslawien, ja, war genau. Damals so ein Begriff, ja.
Genau. Er erkannte das Land an, das war Milosevic, und es bekam eine demokratische Verfassung mit Marktwirtschaft und Freizügigkeit. Und alle drei haben sich untereinander, ich sag mal, gegenseitig zugesichert, keinerlei Gewalt mehr anzuwenden, weil wir haben natürlich alle, also der amerikanische Außenminister war Christopher Warren, das war so ein kleines, wuseliges Männlein, und mit als, ja, wie soll ich sagen, nicht als Vater, aber mit sozusagen beim Zustandekommen dabei war Helmut Kohl, François Mitterrand und Felipe González. Also die Europäer haben sich in diesen Konflikt mit eingeschaltet, weil wir erinnern uns ganz am Anfang, habe ich ja gesagt, der Balkan ist so ein bisschen wie der Nahe Osten Europas. Das ist zwar eine Meinung, die ich relativ singulär habe, aber ich finde es trotzdem miteinander vergleichbar. Und da sieht man auch daran, dass wir ein massives Interesse daran haben, an der Teilnahme dieser drei Staatsmänner, dass dort Frieden ist. Und wenn wir etwas
ist ja, das ist Europa, natürlich.
Ja, ja, wenn wir gelegen, etwas zu diesem Frieden ist. Beitragen können, dann tun wir das. Ja. Und insofern war das logisch, dass sie das machen. Aber damals schon in Dayton war klar, dass einer von den dreien, nämlich Slobodan Milosevic, große Schwierigkeiten bekommen wird, dieses zu akzeptieren irgendwie und wirklich stillzuhalten. Und er hat zwar den Krieg beendet, aber es war irgendwie für ihn keine richtige Neuordnung sichtbar und für die anderen eigentlich auch nicht. Es war im Grunde genommen die Festschreibung des Status quo ante bellum, also dem Zustand vor dem Krieg. Und insofern war dieses Abkommen von Dayton ein schwieriges Konstrukt.
Wenn wir über den Bosnienkrieg reden, wer hat den eigentlich angefangen? Ist das klar oder ist das plötzlich irgendwie eskaliert?
Nein, es ist nicht eskaliert, sondern es wurde angefangen von den Serben, die einfach Bosnien-Herzegowina nicht akzeptiert haben und die dann sozusagen auch losgezogen sind und, ja, wie soll ich das jetzt benennen? Also, um einen Religionskrieg auch gleichzeitig noch mit anzustiften und zu versuchen, die Muslime vom Balkan zu verdrängen. Ich sage einfach nur mal als Stichwort, wir haben während dieses Krieges das Massaker von Srebrenica. Das war im Sommer 1995. Das hat ja noch mal ganz deutlich gemacht, dass es den Serben auch darum ging, die Muslime vom Balkan zu vertreiben. Die haben dort mehr als 8000 Bosniaken umgebracht und damit sozusagen ein wirklich schlimmes Fanal gesetzt. Und ganz unter uns gesagt, die Kritik am Verhalten des Westens ist ja sehr groß, was dieses Massaker angeht, diesen Völkermord. Mhm. Aber das davon jetzt mal unabhängig kann man eben sehen, dass diese Konflikte, die wir da vorher mal markiert haben und benannt haben, dass die eben in diesem Bosnienkrieg auch nochmal aufgeschieden sind. Und dass man einfach das nicht in den Griff bekommen hat, auch nicht mit dem Abkommen von Dayton. Denn wenn du heute nach Herzegowina guckst, heute, dann denkst du dir, wie soll das weitergehen? Du hast eben schon des Öfteren den Namen Republik Srpska genannt. Die Autonomiebestrebungen der Serben sind unübersehbar und unüberhörbar.
Und werden immer aggressiver. Also der Dodik, auch das, der haut ja richtig auf die Kacke.
Überhaupt kein Problem. Auf der anderen Seite, das ist vollkommen idiotisch, weil je kleiner die Einheiten sind, die wir dort bilden, desto größer sind deren Probleme. Mhm. Und wenn du keine zusammenhängenden geografischen Strukturen bauen kannst, dann hast du das Problem wie tatsächlich im Nahen Osten, wo einfach Palästinensergebiete nicht miteinander verbunden sind. Und insofern haben wir einfach dort ein Problem, das eben mit Dayton nicht gelöst wurde. Und diese Republika Srpska ist eben einfach eine Minderheit in einem anderen Volk und die kriegen es nicht hin, so Minderheitenrechte zu organisieren, dass diese Autonomiebestrebung und diese nationalistischen Phrasen und diese furchtbare Aggression in sich zusammenfällt. Weil natürlich bei ernsthaftem Nachdenken jeder sagen muss, das hat keine Zukunft, so eine Republika Srpska. Und insofern ist es immer noch extrem schwierig und ich befürchte einfach, dass, ja, wie soll ich sagen, ein kleiner Funken reicht, um dann nochmal richtig Theater werden zu lassen. Und ich hoffe nicht, dass es passiert, aber so wie es jetzt ist, glaube ich, wird es auch immer weiter schwierig bleiben.
Wie werden wir uns dann verhalten? Damals sind wir in den Krieg gezogen, ne?
Ja, diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Aber ich denke mal, dort in den Krieg zu ziehen, liegt näher als in der Ukraine.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Die läuft am 28. März 2022.
Wer redet, ist nicht tot.